Die Leute nach dem Krieg wurden gefragt, was sie denn da so alles mitschleppen in sich, und sie haben es verdrängt. Das heißt, es ist schon sinnvoll, das mal anzugehen und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Tschüss. Auch wenn man meint, es belastet einem nicht, weil man sonst erfolgreich ist.
Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
Herzlich willkommen zur Episode 4 unseres Podcasts. Beim letzten Mal waren wir ja mit der Brigitte in Coburg. Das war mir persönlich gar nicht bewusst, dass das die erste nationalsozialistisch regierte Stadt war, und zwar schon vor 1933. Und dort waren wir ja auf der Spurensuche, oder ich war die Begleitung auf Brigittes Spurensuche nach ihrem Großvater Otto, der ja dort bekennender Sozialdemokrat war.
Ja, aber heute geht's um deinen Großvater Joachim, oder sagen wir mal vielmehr darum, was du bis jetzt schon über ihn weißt.
Ja, aber ich habe mir jetzt mal gedacht, wir fahren jetzt erstmal später nach Düsseldorf, weil mir erscheint Düsseldorf jetzt nicht so richtig wesentlich für die Recherche nach meinem Großvater.
Das war da, wo er viel gelebt hat, ne? Oder wo genau, man nicht genau weiß, genau, was er da gemacht hat.
Ab der Jugend hat er da gelebt und hat auch bis zu seinem Tod da gelebt. Aber ich glaube, es geht bei meinem Großvater wie bei ja ganz vielen eher darum, dass er berufliche Karriere dank der Nationalsozialisten gemacht hat. Und das konnte ja an jedem Ort in Deutschland sein. Und deshalb würde ich lieber heute mal mit euch unter anderem in ein Tagebuch gucken, das er mit meiner Oma zusammen geschrieben hat für die erste gemeinsame Tochter, die 1941 geboren wurde.
Das heißt, gemeinsames Tagebuch, was heißt das? Haben die nochmal aufgeschrieben, was sie an verschiedenen Tagen gemacht haben?
Es ging um die ersten Schritte, die meine Tante gemacht hat, wann sie ihre Zähnchen bekommen hat und so. Aber eigentlich hat mein Großvater das mehr genutzt. Also er hat schreiben lassen, meine Oma hat geschrieben und er hat 3, 4, 5 Mal dazwischen geschrieben. Aber eigentlich ging es darum, dass meine Tante mal weiß, aus welchem Haus sie kommt. Und da ging es eben viel um eine politische Einordnung meines Großvaters.
Du hast dann ja auch gewissermaßen den Rat befolgt, den uns Oliver von Frochem gegeben hat. Mhm. Der hat uns ja geraten, bei der Recherche grundsätzlich erstmal die Familie zu befragen. Was ist da noch an Wissen da? Seine Tipps könnt ihr euch in unserer Folge 2 nochmal nachhören oder eben auf unserer Seite gesternistjetzt.de auch nochmal nachlesen.
Das muss ich also instinktiv richtig gemacht haben, weil ich habe dieses Gespräch, um das es heute geht, eigentlich schon vor 6 Jahren geführt und auch aufgenommen. Und dafür sind meine Mutter Heide und ich zu meinem Onkel Siegfried gefahren, der in der Nähe von Düsseldorf lebt.
Wieso denn jetzt schon vor 6 Jahren?
Da war gerade mein Sohn geboren und ich war hoch motiviert und ambitioniert, in der Elternzeit auf die Suche nach Joachim zu gehen. Das Gespräch wollte ich damals aber nur so für meine Familie, für meinen Sohn aufnehmen, wenn der mal später Fragen hat, dass er da noch meine Mutter und den Großonkel im Ohr hat. Und auch für die Kinder meiner Cousinen, obwohl sich da überhaupt keiner für interessiert, habe ich gedacht, prophylaktisch, falls irgendwer mal denkt, er könnte und müsste. Aber dann habe ich es dann doch wieder gelassen.
Also du hast das Gespräch geführt, genau, aber nicht mal weiter gebohrt?
Genau, das war ja für mich gefühlstechnisch so schwierig, dieses Gespräch, dass ich gemerkt habe, dass sich da so Abgründe auftun, auch in meiner Familie, und ich mich auch noch dazu total schuldig gefühlt habe, dass ich bei den beiden diese ganzen Erinnerungen hochzerre, die sie so gut verpackt hatten.
Haben die so gut verpackt, um damit besser leben zu können? Was meinst du?
Ja, man hört ja immer so oft, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass irgendwer dann irgendwann mal eine alte Kiste auf dem Dachboden findet und da sind dann die ganzen Erinnerungsstücke von den Großeltern drin. Bei mir ist das auch eine Kiste, aber ich habe da eher so die Assoziation, die steht irgendwie tief im Keller und ist nicht jetzt mit Dingen gefüllt wie Bildern und so, sondern eher, da hat meine Familie all ihre Gedanken und Gefühle in eine Kiste gepackt und die steht ganz weit hinten. Jedenfalls kann ich mich noch ganz genau an den Moment erinnern, als ich mit meiner Mutter in Siegfrieds Wohnzimmer saß. Draußen wurde es schon dunkel und kein Licht war an. Und wir warteten auf meinen Onkel, der in der Küche Tee machte. Und ich habe mich da so unwohl gefühlt, also wie nicht willkommen.
Obwohl er euch ja reingelassen hat. Also das heißt, du fühltest dich wie ein Eindringling?
Das war ich ja auch irgendwie. Also wenn es gut kommt, habe ich meinen Onkel vielleicht 20 Mal im Leben gesehen. Und als ich dann vor 6 Jahren ihn angeschrieben habe und mehr wissen wollte, wer denn dieser Joachim überhaupt war, ja, man muss sagen, es ist peinlich, aber ich habe schon fast gebettelt und an ihn appelliert, dass er doch eine Vermittlerpflicht hat, dass die weiteren Generationen auch diese Geschichten kennen. Und da kam ich schon ziemlich penetrant vor. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich wirklich, also das versuche ich immer zu vermeiden, irgendwie jemanden überhaupt auf den Geist zu gehen oder zu viel von irgendwem zu wollen. Und das war echt schon volle Kraft voraus für mich.
Das kenne ich von mir übrigens auch. Mhm. Wie hat denn dein Onkel reagiert?
Naja, anfangs eher ausweichend, also es hat echt lange gedauert. Ich habe ihn immer wieder angeschrieben und er hat dann eben mehrmals gesagt, dass er darüber nicht mehr sprechen will. Und ich glaube, dass das Gespräch, um das es heute geht, dann auch der Grund war, warum er das jetzt definitiv nicht mehr will. Also ich habe ihn jetzt mal gefragt, ne, ob wir vielleicht nochmal jetzt aktuell wegen des Podcasts darüber sprechen können und so. Und er hat mir nur mit einer SMS geantwortet und hat gesagt, er möchte nicht mehr. Er möchte jetzt an die schönen Dinge im Leben denken, die, er ist jetzt 82, er möchte wandern gehen, er möchte Gedichte schreiben und er möchte fotografieren, aber das möchte er nicht mehr.
Aber dass er jetzt Thema bei uns im Podcast ist, so wie deine Mutter ja auch, das ist für ihn in Ordnung?
Das ist für ihn in Ordnung. Also er hat mir das ganz knapp gesagt, das ist in Ordnung. Ich kann das Gespräch verwenden. Ich glaube, er wird es sich nicht anhören. Obwohl ich das total toll finde, dass er sich die Zeit für mich genommen hat damals. Also ich weiß jetzt im Anschluss, ne, wo ich dieses Gespräch jetzt nochmal abgehört habe und nach diesen ganzen Jahren, dass das echt anstrengend war für ihn, obwohl alles irgendwie so plätscherte und irgendwie auch so gut gemeint lief. Aber es muss mega anstrengend gewesen sein. Und für meine Mutter ist es eh okay. Die ist gewohnt, schwierige Gespräche zu führen. Und sie findet das auch total wichtig, auf diesen Joachim zu schauen, obwohl sie gar keine Erinnerungen mehr an ihn hat. Also ich glaube nur noch ganz grobe. Und sie selber nie auf die Idee gekommen wäre, da überhaupt mal hinzugucken.
Aber wie ist es für dich jetzt, über diese Familiengeschichte zu sprechen? Also auch, sag mal, deine Familienmitglieder da mit reinzunehmen in die Recherche? Das ist ja auch so eine Gratwanderung. Es soll ja nicht verletzend für irgendjemanden sein und voyeuristisch soll es ja auch nicht sein.
Ja, ich finde das sehr schwierig. Aber ich habe jetzt gedacht, ich wage jetzt mal den Schritt, weil der eben so ganz viele betrifft und weil der eben so typisch ist. Also dieses Gespräch steht für ganz viele Gespräche, dass man Angst hat, da Kisten zu öffnen, was man überhaupt fragt, ne? Was macht man, wenn Leute anfangen zu weinen oder wie geht man damit um, wenn nichts passiert? Also ich nehme euch jetzt einfach mal mit und versuche, meine Mutter und meinen Onkel nicht vorzuführen, obwohl ich auch viele Fragen hatte in diesem Gespräch und mich über viele Sachen auch gewundert habe.
Hattest du denn das Gefühl, das Gespräch war erfolgreich?
Also erfolgreich in dem Sinne, dass ich jetzt so Eckdaten von meinem Großvater weiß schon. Und auf der anderen Seite fand ich es auch total schwierig für mich, weil ich es ja erstmal weggepackt habe und irgendwie gemerkt habe, wie viel da auch für mich hochkommt von Gefühlen, die ich gar nicht so einschätzen konnte oder wusste gar nicht, dass das alles so auch viel Unverständnis in mir ist und so. Das fand ich schwierig und ich fand es auch irgendwie schade, dass mir eigentlich in diesem Gespräch bewusst war, dass es das letzte Mal sein wird. Also das entwickelte sich ziemlich schnell, dass mir ganz klar war, ich muss jetzt alles fragen, weil ein zweites Mal wird es nicht geben.
Weil dein Onkel so alt ist oder weil du gespürt hast, da ist jetzt alles ausgeschöpft, wenn da gesprochen worden sein wird?
Ja, weil die beiden, also meine Mutter nicht so, aber mein Onkel davon erschöpft ist, von diesem Thema, weil es ihn aufwühlt und weil das sein Leben so maßgebend verändert hat, dass er da nicht mehr ran will.
Aber nimm uns doch mal mit in die Situation, in der das Gespräch geführt worden ist.
Das mache ich gerne. Also, da saßen wir nun an einem Samstagnachmittag Ende Oktober, genau vor 6 Jahren, vor uns ein polierter Holztisch mit Tellern und Tassen. Ich rollte meine Tüten mit Kabeln und Batterien aus. Und während mein Onkel Siegfried Tee und Kaffee macht in der Küche, macht meine Mutter Faxen.
La la la, Melanie nimmt jetzt die Geschichte unserer Familie, soweit es möglich ist, ich bin ja mal gespannt.
Du nimmst das nicht ernst.
Ja, weil es mir nicht mehr so wichtig ist. Gott sei Dank, Gott sei Dank, bin ich froh darüber, du. Na, ehrlich nicht mehr, du. Ja.
Aber spannend ist es doch trotzdem, oder?
Na.
Findest du es auch nicht mehr spannend?
Na, überhaupt nicht mehr. Spannend ist, was jetzt passiert. Das ist jetzt spannend hier. Jetzt sitzen wir hier dadurch, das ist spannend. Sonst hätte ich den Siegfried vielleicht bis zum Tod nicht mehr sehen. Wer weiß.
Ja, er lebt ja noch.
Ja, aber wer weiß. Oder er mich auch nicht mehr, bis ich sterbe. Wer weiß, wann ich sterbe, wann er stirbt.
Das ist meine Mutter Heide. Sie selbst weiß kaum etwas über ihren Vater. Mit 12 Jahren war er dann ja auch aus ihrem Leben raus, weil sich da meine Oma geschieden hat. Doch diese Zeit muss furchtbar und gleichzeitig extrem prägend gewesen sein. Aber sie selbst hat eben nie mal versucht, selber was darüber rauszufinden. Und das konnte ich eigentlich nie verstehen. Deshalb hörte sie aber auch bei dem Gespräch eher zu.
Aber das ist doch eigentlich schon mal ein erster Schritt, oder?
Ja, das schon. Aber weißt du, ich denke jetzt so an meinen eigenen Vater. Dann weißt du doch zumindest, was der für Hobbys hat, was er an seiner Arbeit mag und welche Freunde er hat. Und auch, als du klein warst, wusstest du auch, welches Duschgel und welche Zahnpasta er benutzt. So. Und wenn ich all das nicht weiß, aber weiß, dieser Mensch quält mich ein Leben lang im Herzen, dann muss ich doch irgendwie gucken, dass das aufhört. Also dann muss ich doch da mehr wissen, damit ich einschätzen kann, was das für eine Last genau ist, die da auf mir liegt. Also meine Mutter wurde 2 Monate nach Kriegsende geboren, im Juli 1945. Und sie sagt, dass sie erst mit 7 Jahren die ersten Erinnerungen überhaupt an ihre Kindheit hat. Und das auch nur bruchstückhaft. Das beginnt mit Aufenthalten im Heim, wo sie und 2 Schwestern 4 Jahre lang verbrachten. Das war nämlich die Zeit, bis es meine Oma dann geschafft hatte, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Da war viel Gewalt im Spiel, das werdet ihr gleich noch hören. Meine Mutter ist die jüngste von insgesamt 5 Kindern. 4 Mädchen, ein Junge, Siegfried. Aber eigentlich waren die nie eine Einheit. Die haben sich eher so in 2 verschiedenen Welten verortet betrachtet.
Das heißt, was meinst du damit?
Da war eben der Siegfried, der ist 1936 geboren, und seine ältere Schwester, die Brunhilde, die stammen aus der ersten Ehe meiner Oma mit einem Tierarzt in der Rhön. Und der ist aber viel älter gewesen als sie, fast 20 Jahren, und nach ein paar Jahren schon an Herzversagen gestorben, 1938 nämlich. Der gilt immer so als die Lichtgestalt, so wie eigentlich das Leben in der Familie hätte verlaufen sollen, mit Geld, irgendwie eine gute Stellung und so. Und dann kam aber 1940, hat dann meine Oma eben besagten Joachim kennengelernt, meinen Opa. Genau. Der war ein Nichtsnutz vor dem Herrn, der zu nichts zu gebrauchen war.
Das heißt, das sind Geschwister, die aus verschiedenen Ehen stammen, und deswegen sind sie auch nicht
zueinander
gekommen.
Genau, die 2 ersten, älteren, deutlich älteren, waren dem Tierarzt zugeordnet, und dann die 3 kleineren Mädchen, zu denen meine Mutter gehört, die waren dann die leiblichen Kinder meines Großvaters Joachim.
Also so eine Patchwork-Familie ist ja immer schwierig schon damals gewesen, aber wollen wir mal nochmal das Gespräch reinhören, was du gemacht hast?
Gerne.
Also der Tee zieht jetzt, und dann ist die Frage mit dem Kuchen. Das Knistergeräusch kommt natürlich jetzt erstmal. Ich habe die Dame dort gefragt, welche Kuchen laufen denn so besonders? Sagt sie, alle unsere Kuchen laufen. War natürlich geschäftstüchtig, ne?
Bin ich gespannt.
Ja, es ist, Mo hat einen Kuchen gehabt.
Mo, so hat mein Onkel Siegfried schon immer meine Oma genannt. Das war ein besonderer Kosename für ein ganz besonderes Verhältnis, weil er eben der einzige Sohn war. Und er war immer ihr ganzer Stolz.
Das waren Käsekuchen, ne?
Genau.
Und deswegen habe ich erst mal 3-mal zum Käse gegriffen. Und wer das andere jetzt macht mit dem Apfel drin.
Schön. Ich esse ein Stück Käse.
Ja, dann nimm
an
dir
Oma
das möglichst.
Erinnerung.
Du kannst das
ja. Aber Oma hat nicht mit
Klingt, du sprichst jetzt schon fast wie zu deiner Tochter, als wäre die noch ein Kind. Du musst sagen, was meine Mutter. Du musst dich wieder richtig einordnen lernen. Oma ist, Mo ist für mich nicht Oma, sondern meine Mutter.
Ja, ja, das stimmt schon, Herr Lehrer, hast recht. Hast recht. Aber ich sag's jetzt
würdest
so.
Würdest du dir dann bitte eins nehmen?
Ich sag's jetzt so, wie es mir passt.
Ja.
Verstehst du das?
Ja, du schaltest es nicht nochmal um.
Doch, in vielen. Aber da schalte ich jetzt vielleicht nicht um im Moment. So.
Niedlich.
So, lecker. Du, was möchtest du?
Ich nehme auch Käsekuchen.
Auch zum Fall Käsekuchen. Des Tages. Wie meine Mutter.
Wie meine Oma.
Genau. Jetzt steht man auf Erwachsenenebene.
Meine Oma Elisabeth, Lisbeth oder auch Lissi aus der Altstadt, wie sie später nämlich in Düsseldorf bekannt war, weil sie immer in der Altstadt Bier trinken gegangen ist, die war schon toll. Das war eine wichtige Größe in der Familie. Die trug immer Riesenhüte mit Fasanenfedern und dann Grandeln an ihren mega ausgeleierten Ohrläppchen. Also diese Eckzähne von Hirschen, die zu Schmuck verarbeitet werden. Okay,
ich wollte schon fragen.
Ja. Ja, nee, genau, das sind die. Vielleicht kennst, ich dachte, du kennst die vielleicht dann eben auch. Bist du nicht so im Forstinspektors-Business?
Nein, nicht wirklich.
Genau, also diese Herkunft war ihr total wichtig. Ne? Dieses,
Das heißt, die war eine ziemlich stolze Frau. Trotzdem hat sie ja mit deinem Opa anscheinend jemanden geheiratet, der nicht so, der ihren Stolz nicht so zu schätzen wusste, oder? So habe ich das jetzt die ganze Zeit auch ein bisschen bei dir rausgehört.
Das ist quasi die Familienerzählung. Ich kann das alles noch gar nicht so richtig einordnen.
Sie war ja im Grunde genommen aus einem gutbürgerlichen Haushalt kommen. Sie wohnten in einem Seitenflügel von einem alten Schloss sogar, ne, in diesem Bischofsheim. Und die Mutter selbst war keine Intellektuelle. Und unsere Mutter auch nicht. Das waren praktische Frauen, die ihren Alltag, der so sie forderte, beim Kindergroßziehen, den Haushalt führen und so weiter, auch ein bisschen zu repräsentieren, sich auch ein bisschen schick zu machen. Das konnte Moja viel besser noch als ihre eigene Mutter. Die hatte da überhaupt nichts drauf. Sie konnte große Hüte tragen, nicht? Und hat sich hergerichtet. Sie hatte da so ein Feeling für Mode und sah dann auch schick aus und machte was her. Und die hat man dann auf mehrere Haushaltsschulen geschickt, damit die eben für diesen Job, ne, wie man damals die Frauen unterbrachte, verheiraten, Kinderherd, ne, und repräsentieren ein bisschen nach außen, war die bestens ausgebildet. Und die hatte Kochkenntnisse, also die kann man nur bewundern. Ne. Die hatte also von den Muscheln, von der Nordsee bis zu den Knödeln nach Bayern, kannte die jedes Standardgericht und hat das auch von der Gansbraten und was nicht alles. Heute die jungen Frauen, die jetzt im Beruf tätig sind, die kennen ja nur noch Fastfood. Ne? Also da, und was will so eine Frau dann? Die hat zwar beim Mustern von Pferden, also die Bauern mussten zum Teil ihre Pferde abgeben, als der Krieg anfing, ne? Als Zugtiere und Lasttiere. Und da hat sie mit ausgewählt und die sortiert nach Fähigkeiten. Da hat die am Tag mehr geschafft als so ein herzkranker Tierarzt. Und da war sie jetzt fit. Und ja, wohin jetzt mit so einer Frau mit zwei Kindern?
Das klingt ein bisschen so, als musste deine verwitwete Oma mit den kleinen Kindern ziemlich schnell wieder versorgt werden.
Obwohl meine Oma beschreibt ja die erste Begegnung mit Joachim in dem Tagebuch für meine Tante durchaus sehr liebevoll. Die beiden hatten sich am 13. April 1940 eher zufällig kennengelernt.
Krieg ist es und ein Kameradschaftsabend wird in Bischofsheim Rhön im Beckschen Saale abgehalten. Seit einem Jahr, 4 Monaten, das erste Vergnügen, das ich einmal wieder besuchte. Mit Familie Dr. Grzelius saß ich am Tisch, da geht die Türe auf und mehrere Offiziere kommen direkt an unseren Tisch. Dein Vater wurde mein Tischherr. Eine wunderbare Fügung war es. Dein Vater und auch ich litten sehr unter der persönlichen Einsamkeit. Im Laufe der Unterhaltung fanden wir seelischen Kontakt. Von da ab trafen wir uns jede Woche einmal. Papi lag zu dieser Zeit auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken in der Rhön. Einige Wochen später kam Papi ins Reservelazarett. Papi war etwas abgearbeitet und erholte dort seine Nerven. Hier erlebten wir eine reizende Zeit.
So steht's genau im Tagebuch. Um das mal zeitlich zu verorten, habe ich mal nachgeschaut. Das war 4 Tage nach dem Überfall der Wehrmacht auf Norwegen und Dänemark und knapp 1 Monat vor Beginn des Westfeldzuges, also der bekanntlich ja zur Besetzung der Niederlande, Belgien, Luxemburgs und dann ja auch Frankreichs führte.
Das war also die Zeit, wo die Nationalsozialisten sich ziemlich unbesiegbar gefühlt haben.
Und der Berghammer war geschieden und kam aus Düsseldorf.
Der war geschieden?
Der war geschieden.
Ach, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja. Und der war doch in dieser Militärhierarchie als Unteroffizier quasi, denn der Rittmeister ist ein Unteroffizier, eingeordnet. Und er trug auch gerne Uniform, ließ sich da auch gerne drin blicken. Und er hatte auch einen Touch zum Reiten. Sehr wahrscheinlich schon als Kind von seiner Mutter, die ihn hauptsächlich dann betreut hatte, was ich so gehört habe. Um so ein bisschen einen Status denken, wie man heute Golf spielt, hat, ist man früher geritten, um dazu zu gehören.
Das mit dem Reiten, das scheint wichtig gewesen zu sein. Mein Großvater war ja im Ersten Weltkrieg bei den Dragonern. Das war ja auch ein Kavallerieregiment. Und Siegfried hat ja dann noch erzählt, dass er ihn anfangs auch immer in Düsseldorf zum Reiten begleitet hat. Da möchte ich gerne noch mal mehr drüber wissen, weil ja die Vereine ja 34 alle gleichgeschaltet worden sind und entweder aufgelöst oder NS-Verbänden eingegliedert wurden. Mhm. Und so ein Reitverein, das ist ja eigentlich auch ein gutes Netzwerk für private oder berufliche Zwecke.
Und hat wahrscheinlich auch was hergemacht.
Auf jeden Fall.
Hat der Vati denn was mit den Nazis zu tun gehabt?
Ich würde ihn mehr als Mitläufer bezeichnen. Und er war an sich auch kein großer selbstständiger Mann, kein selbstständiger Denkender. Er war auch kein Intellektueller. Also gestatte mir diesen Ausdruck als Eingruppierung und Charakterisierung.
Da ist sie schon wieder, diese Einteilung in intellektuell oder nicht. Also wie schon bei meiner Oma und deren Mutter, als ob aus jemandem ein besserer Mensch wird, wenn man mehr weiß. Und irgendwie nimmt Siegfried meinen Großvater da auch gerade aus der Verantwortung.
Ja, das heißt, das ist so ein bisschen dieses Motiv, wenn einer nicht selbstständig ist oder nicht selbstständig denken kann, dann kann auch nicht eigenständig handeln, kann also auch kein Nazi sein.
Ja, das klingt ja so entschuldigend. Und irgendwie erinnert mich das an diese aktuellen Diskussionen, die wir ja gerade wieder führen. Dass
Leute, die Leute nicht wissen,
wem sie da hinterherlaufen.
Wem sie hinterherlaufen, genau.
Genau. Mhm. Um es mal so kurz zu sagen.
Genau.
Und ich merke, dass mich das ärgert und auch trotzdem bleibe ich einfach stumm.
Warum bleibst du dann stumm? Was glaubst du? Ist das, weil dein Onkel eben auch schon so alt ist und du denkst dir, da ist jetzt eh nichts mehr zu helfen oder willst du dich einfach nicht in einen Konflikt begeben?
Ich glaube, das ist so alles und auch so ein bisschen Respekt und auch so ein bisschen die Angst, dass wir uns dann so ausfransen und dass das Gespräch auf einmal zu Ende ist, wenn ich da jetzt mit ihm rumschreite. Also ich weiß, ich muss die Gunst der Stunde nutzen, also alles rauskriegen, was geht, bis alle müde sind. Und das ist erfahrungsgemäß nicht lange.
Das stimmt.
Und auf der anderen Seite, also mich hat das geärgert, aber auf der anderen Seite, jetzt wenn mir das im Laufe des Gesprächs, wird man eben noch hören, warum Siegfried Bildung so wichtig ist, weil er die sich immer gewünscht hat und aber mein Großvater sie ihm eigentlich vereitelt hat.
Okay, und mit Wissen deiner Großmutter?
Ja, offensichtlich. Also er wollte dann eben nicht, wenn der Siegfried nicht seinen Namen annimmt, dass er nicht aufs Gymnasium geht. Und meine Oma hat das mitgemacht. Und ich finde das auch krass, dass man das sowas dem Sohn seiner eigenen Frau antun kann.
Hast du denn im Tagebuch was gefunden, was mit der politischen Orientierung deines Großvaters zu tun hatte?
Das hat vor allen Dingen meine Oma erledigt, denn schon beim ersten Tagebucheintrag beschreibt sie nämlich die Hochzeit nur 3 Monate nach dem Kennenlernen am 18. Juli 1940.
Es war eine wunderschöne Trauung im großen Saale des Standesamtes Düsseldorf-Nord. Da Papi Offizier war, dazu alter SA-Mann und Parteimitglied, war alles mit Blumen geschmückt. Eine schöne Ansprache wurde gehalten. Hernach wurde das Lago von Händel und das Deutschlandlied gespielt. Und 2 Menschen haben sich in treuer, inniger Liebe fürs Leben gefunden.
Das klingt natürlich schon so, als hätte deine Großmutter, deine Oma, das schon ganz gut gefunden, dieses Prestige, was ihr Mann damit in die Ehe gebracht hat, oder?
Das habe ich meinen Onkel auch gefragt.
Also, wenn ich das so richtig sehe, dann waren die so politisch nicht so besonders agil. Die waren mehr auf den Alltag ausgerichtet. Und wenn es funktionierte, der Rahmen, und das war ja damals auch die Gefahr, dass Hitler eben die Wirtschaft angekurbelt gekriegt hatte mit verschiedenen Maßnahmen, zum Teil gefährlichen, aufzurüsten oder der Autobahn. Und dann waren viele in Brot und Arbeit. Und das ging scheinbar vorwärts. Und nach diesem depressiven Ende des Ersten Weltkrieges mit all diesen Reparationskosten war das deutsche Volk eigentlich so ziemlich nicht an der untersten Etage des sich Wohlfühlens und in Depressionen irgendwie. Und auch weckbar, umwandelbar Depressionen sind ja gegen eine selbstgerichtete Aggression.
Aber was die Oma da?
Und die war da nicht da groß dabei. Die war nie groß dabei in der Politik. Sonst hätte die sich da auch betätigt, denn agil genug war sie. Das war nicht ihr Ding. Und nachher hatte die ja 5 Kinder und mitten im Krieg und nichts zu essen.
Und, aber Mama sagt, die Oma hätte ihr mal gesagt, dass sie so viele Kinder gekriegt hat, weil das eben auch...
Was hast du ja, von da, Hitler das, da, werden die, da werden die unterstützt von Hitler. Kinderreiche Familien kriegen Häuser und werden unterstützt. Das hat die Oma mir jetzt, also das habe ich in Erinnerung. Die Mutter hat mir das erzählt.
Also die Vorteile des NS-Systems wird meine Oma schon geschätzt haben. Davon bin ich jetzt mittlerweile überzeugt. Sie hatten anscheinend auch ein Pflichtjahrmädchen, das die Kinder hütet. Und aus dem Tagebuch ist schon auch rauszulesen, dass sie stolz auf meinen Großvater war. Joachim lässt es sich aber dann trotzdem nicht nehmen, in den wenigen Tagebucheinträgen, die er ja beigesteuert hat, nochmal zu beschreiben, wie er zum Nationalsozialisten wurde, was natürlich jetzt für mich ganz hilfreich ist. Alles begann mit der Schmach des verlorenen Ersten Weltkriegs, wie er schreibt, und der Demütigung, als sein Regiment in Stendal demobilisiert wurde.
Die Wehrmacht und der Offizier gelten nichts mehr. Vielmehr wurde er verspottet und verhöhnt. So entschloss ich mich denn schweren Herzens, meinen Abschied einzureichen. Ich war inzwischen bis zum Leutnant befördert worden. Ich kehrte wieder nach Düsseldorf zurück und wurde Kaufmann. Meine Lehrzeit machte ich bei der Düsseldorfer Eisenhandlung mit. So vergingen die Jahre. Dein Vater hatte in der Zeit gute, leitende Stellen in der Industrie inne. Aber zu dieser Zeit waren Regierungen am Staatsruder, die nicht verstanden, das deutsche Volk richtig zu lieben. Dein Vater bekämpfte daher diese Regierungen, da er als alter Soldat und Offizier für eine nationale Regierung war. Er trat in den Stahlhelm, Bund deutscher Frontsoldaten, im Jahre 1930 ein. Vorher war ich schon im Freikorps gewesen und hatte die Kämpfe gegen die Spartakisten mitgemacht.
Das hört sich ja jetzt wirklich sehr spannend an und erinnert mich an ein Buch, was gerade rausgekommen ist. Rache der Verlierer heißt das, von Florian Huber, das so beschreibt, wie nach dem Ersten Weltkrieg durch die Schmach der Niederlage, bei der viele Deutsche nicht verstanden haben, warum die sein musste. Die Niederlage wurde ja dann von ihnen den Novemberverbrechern, den sogenannten, in die Schuhe geschoben, also den Repräsentanten der Weimarer Republik. Das ist schon eine sehr spannende und aktuelle Kiste, die ja auch viel erklärt, wie damals dann ein Rechtsterrorismus in der Weimarer Republik entstanden ist, der durchaus Parallelen zu heute hat. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Opa. Man liest ja immer wieder, dass diese Gewalterfahrungen, das liest man eben, wie gesagt, auch in diesem Buch von Florian Huber, der Soldaten im Ersten Weltkrieg, diese Straßenschlachten, die es dann in der Weimarer Republik gab, zwischen rechts und links, geprägt haben, die ja auch ziemlich heftig gewesen sind.
Und ich glaube eben auch, dass die meinen Großvater besonders geprägt haben. Da gibt es eine eigene Folge zu. Das machen wir später dann nochmal, wenn wir in Düsseldorf sind. Aber er scheint auf jeden Fall einer von vielen gewesen zu sein, also wie du jetzt eben sagst.
Ja, entwurzelten jungen Männern mit viel Potenzial und Frust. Aber musste man dann zwangsläufig zum Nationalsozialisten werden? Es gab ja auch einige deutsche Männer, die das eben nicht geworden sind.
Ja, das möchte ich auch gerne nochmal rauskriegen, warum er so wurde.
We'll be right back.
Wie sich dein Großvater radikalisiert hat, das können wir jetzt ja alles gar nicht in dieser einen Folge schon mal abarbeiten. Mhm. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne nochmal mehr von dem Gespräch hören, was du mit deinem Onkel dazu geführt hast. Das betrifft ja auch sehr stark, ja, wie dein Großvater die Stimmung in der Familie ja beherrscht hat, kann man vielleicht sagen, ne?
Ja, und ich glaube, das beginnt vor allen Dingen erst mit Kriegsende, als er dann seinen guten Job verlor beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten. Da erzählen wir eben später drüber. Für meinen Onkel Siegfried fing das natürlich alles schon viel früher an.
Vom Charakter her muss ich sagen, du sitzt jetzt nun da, eigentlich dürfst du hier nicht reinsprechen, aber es war auch ein Choleriker. Wenn der auf dem falschen Bein erwischt wurde, dann kannte der keine Grenzen mehr.
Dass Gewalt hilft, seine eigene Meinung durchzusetzen, das hat mein Großvater also schon ganz früh gelernt. Da gab es dann auch kein Halten mehr. Siegfried erzählt, wie Joachim geprügelt hat, ihn und die Mutter. Mehr will ich aber an dieser Stelle nicht erzählen, aber so viel ist wichtig. Die Gewalt meines Großvaters muss so heftig gewesen sein, dass die Familie bis heute davon geprägt ist. Siegfried braucht an dieser Stelle daher auch eine kurze Pause. Es fällt ihm sichtlich schwer, hier weiter zu erzählen. Meine Mutter legt ihm ihre Hand auf seinen Arm. Und ich? Ich fühle mich wie ein Eindringling und schalte das Aufnahmegerät ab.
Dann hat er gesagt, weil ich mich so entschieden hätte, würde er für mich auch kein Gymnasium bezahlen. Und dann bin ich in 7 Volksschuljahren, habe ich glaube ich um die 10-mal die Schule gewechselt.
Warum?
Land verschickt, evakuiert, bei Verwandten untergebracht gewesen. Ich war also ständig irgendwo anders. Also ich habe in dem Sinne so ein dauerhaftes Familienleben mit hineinwachsen, aufwachsen da drin, habe ich in dem Sinne immer nur sporadisch bei fremden Menschen kennengelernt. Mhm. Und musste mich da auch überall anpassen und einfinden.
Mhm. Kannst du dich denn noch erinnern an die Stimmung zu Hause, wie das war? Also warst du dann eigentlich auch froh, dass du weg warst?
Ja, das war je nach Stimmungslage, weil man ja auch gerne mal eine Stimmung hat, wo sich Eltern vertragen oder wo Kinder dann mit den Eltern und umgekehrt klarkommen. Wobei auch oft das Wort in meinen Ohren klingt: Jochen, sprich mal ein Machtwort, schaff Ruhe. Also wo eine Mutter sagt, da sind 5 Kinder, die toben rum und mir fällt das jetzt langsam, wird das zu viel. Notfalls darfst du sie auch durchprügeln.
Das heißt, die Ehe funktionierte dann so
auf einer gewissen Schiene.
Auf einer gewissen Schiene, das heißt ja, aber eigentlich mit sehr viel Gewalt, auch gegenüber euch.
Ja.
Und teilweise auch so, dass sie dann lieber euch durchprügeln ließ, als es selber abzukriegen.
Mach auch ich. Das, ja. Und sie war eben auch beschränkt in ihren nervlichen Qualitäten, das so ertragen zu können. Diese gütige Mutter nicht, die notfalls verzeiht. Und sie war mehr der agile Typ. Und ich muss sagen, sie hat auch mehr oder weniger die männliche, Anführungszeichen, Stellung in der Familie auf Dauer übernommen. Und auch erfolgreich bewältigt. Mhm. Mhm. Und dann nach dem Krieg kam dieser Onkel Sigmar, also der Mann ihrer einen Schwester, und hat ihr so ein Laufmaschengerät vermittelt. Und das hat sie dann auch so aufgebaut, auch mit seiner Hilfe zum Teil, die dann bis zu 8 oder 10 Mädchen hatten und die dann Kaufhof, Karstadt, Heinemann, die Strümpfe, die dort eingesammelt wurden, mit Laufmaschen reparierten. Und er hat dann diese Strümpfe rangeholt und auch das Geld kassiert und ist dann in seiner freien Zeit, wo er sich nicht beschäftigen konnte anders, ist er zu seinen Kumpels in die Kneipe gegangen. Das muss man dazu sagen, das ist ein Stichwort, das Mo nicht ertragen konnte, wenn er dann so von seinen Kumpels kam, vielleicht sogar das Geld dann durchgebracht hatte, was sie mühselig erarbeitet hatte, was er von den Kaufhäusern dann geholt hatte und dann auch noch besoffen nach Hause, nicht? Und sie hatte ja dann auch nichts von ihm. Dann lag er halt nur da, ne? Und war für nichts zu gebrauchen.
Papi liegt eigentlich im Bett, da er krank ist und hat im Folgenden schöne Zeit, in dein Buch zu schreiben. Ja, viel hat sich in einem Jahr geändert. Wir haben den Krieg verloren. Damit sieht es für die Zukunft traurig aus. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal bessere Zeiten erleben werde. Dein Vater wurde aus seiner Stellung bei der Regierung entlassen, da er SA-Mann war. Das ist ein bitteres Los für uns, wo 5 kleine Kinder da sind. Wir wollen hoffen, dafür auf die Dauer allen Hass und Streit zwischen den Nationen verfliegt und dafür dann ein wirklicher Friede aufgebaut wird, der es den Völkern ermöglicht, eine ernste, fruchtbare Friedensarbeit zu beginnen.
Friedensarbeit, das klingt jetzt nicht so nach einem Nationalsozialisten.
Ja, da wird er wohl Angst haben, wie es weitergeht, dass irgendwer sein Tagebuch vielleicht auch liest. Das war ja dann die Zeit, wo die Entnazifizierung angefangen hat. Er hat das beobachtet und wusste, dass er als Beamter auch mal bald dran ist.
Dieses sich hineinempfinden in ein normales Familienleben, das war uns auf Dauer nie vergönnt, nicht? Ich bin kaum im Alter bis zu meinem Eintritt in die Lehre kaum irgendwo länger als 1,5 Jahre gewesen. Ja.
Also ich kann mich jetzt da gar nicht, da kann ich an diese Zeit, ich kann nur mich erinnern, als du größer warst du da. Aber ich kann mich gar nicht an irgendwas erinnern. Ich weiß gar nicht, wer mich gewickelt hat, wer überhaupt Zeit hatte für mich. Wer war denn da, weißt du? Solche Sachen, nichts weiß ich, aber echt gar nichts weiß ich.
Die beiden schauen in ihre leeren Kaffeetassen.
Sollen wir noch mal einen machen?
Nee, da ist doch nicht so gut. Nee, dann trink ein Glas Wasser. Oh, da ist er noch drin.
Ja,
jetzt du auch, Melli? Melanie?
Was war das denn für ein Typ?
Es war, so sagt man auch Brunhildes Einschätzung, war ein verwöhntes Muttersöhnchen aus einer wohlhabenden Familie. Und was es nicht so weit gebracht hat.
Arschloch war das.
Das Gespräch dreht sich im Kreis. Ich weiß nicht mehr weiter.
Entschuldige, aber ja, er hat den Genpool weiter, ja.
Der hat sich nicht mich gekümmert, aber ich bin ihm nicht böse.
Und seine Vorfahren waren ja auch mal wohl erfolgreicher. Ja, und dann kam vielleicht eine andere Genlinie rein und dann hat der gerade das Schlechte abgekriegt.
Als der Nationalsozialismus vorbei war, wurde mein Großvater arbeitslos und irgendwann fing er dann an der Paketausgabe bei der Post an in Düsseldorf. Mir ist nicht klar, was dann passierte, also warum er dann plötzlich weg war. Aber es scheint so, als habe die Fürsorge, also sowas wie das Jugendamt heute, meiner Oma ein Ultimatum gestellt. Entweder die Kinder gehen langfristig ins Heim oder der Großvater geht weg. Und Anfang der 50er Jahre hat sie sich dann auch scheiden gelassen.
Einfach die Freiheit und die Wärme, das ist das, was mir gefehlt hat. Das weiß ich heute. Und das hat sich über mein ganzes Leben geprägt. Aber dank meiner Therapien habe ich meine Geschichte angucken können und bin mit der versöhnt. Auch wenn ich meine Wut kriege, aber es kommt emotional, kommt da nicht mehr so viel wie am Anfang, wie ich das aufgearbeitet habe. Ich habe gedacht, ich sterbe. Bei mir zum Beispiel ist ganz klar rausgekommen, wo ich mich mit identifiziert habe, ist einfach mit meinem Beruf. Damit habe ich meine Identität geschaffen. Damit habe ich überlebt. Dadurch war ich von Anfang an immer so fleißig. Immer fleißig, ich wollte raus aus dem, ich wollte unabhängig sein. Da war ja nichts, was war denn da? Da war da gar nichts.
Man darf nicht vergessen, wir sind nicht schuld an dem gewesen, wie unsere Kindheit war, sondern es sind die äußeren Umstände gewesen, die uns, weil wir da hineingeboren sind, das haben ertragen lassen müssen, nicht?
Ja.
Und dann da rauszukommen und noch was zu schaffen. Und das hat ja ganz Deutschland geschafft, Exportweltmeister.
Beruflicher Erfolg, das war sowohl meiner Mutter, aber auch Siegfried sehr wichtig und den anderen Geschwistern übrigens auch allen. Ich habe mir da nie darüber Gedanken gemacht, woher das kam. Als Jugendliche fand ich das eher peinlich und anstrengend, dass die in meiner Familie immer die Besten sein wollten und sich auch immer selber übertreffen wollten.
Aber ich glaube, das ist auch so typisch für die deutsche Nachkriegszeit, oder? Dass man sich dann beweisen muss. Also ich kenne das durchaus auch von meiner Familie nicht, dass man unbedingt die Besten sein muss, aber dass man schon sagt, wir wollen, dass es allen immer besser geht sozusagen. Also, dass man immer nach oben sich orientiert.
Aber gab es dann auch so einen Konkurrenzkampf innerhalb deiner Familie?
Nee, das überhaupt nicht.
Das war bei mir dann so. dass dann jeder bei den Familienfesten damit prahlte, was er schon geschafft hat. Mittlerweile habe ich aber einen riesigen Respekt vor den beiden. Siegfried hat nach der Volksschule eine Lehre im Handwerk gemacht, hat dann Abitur auf eigene Faust gemacht, sich das Geld dafür verdient, auf einer Abendschule nachgeholt, war Studienrat und dann Berufsschullehrer. Und meine Mutter war Einzelhandelskauffrau in einem, ich glaube, dem renommiertesten Modegeschäft in Düsseldorf auf der Köh und war danach auch in vielen leitenden Positionen in großen Modeunternehmen. Und dabei hat sie aber immer gehört, aus so einer Familie kann man nichts werden. Also sie sollte eigentlich gar keine Lehre machen, hatte ihr die Lehrerin gesagt, sie sollte doch lieber bei der Tankstelle gegenüber anfangen. Bei so viel Kampf darum, sich gegen andere zu behaupten, wurde die Familie anscheinend auch zur Bedrohung, weil sie eben an die Schrecken im Krieg und in der Nachkriegszeit erinnerte.
Wie würdet ihr denn eure Familie oder unsere Familie beschreiben? Was macht die so aus?
Man ist da hineingeboren und es sind die Zufälle gewesen, die diese Familie, sie hätte ein ganz anderes Kind sein können, wenn es 5 Sekunden später der Vater von sich gelöst hätte, was das Kind ausgemacht hätte. Oder das andere Ei in der Mutter hätte wieder ein ganz anderes Kind gebracht. Also das sind so viele Unberechenbarkeiten, die sich da ergeben haben. Und früher glaubte man immer, in dieser christlichen Ordnung, es sei alles vorherbestimmt. Gott hätte schon alles festgelegt.
Also glaubt ihr, dass ihr eigentlich nur so zufällig zusammengesammelt?
Na, da glaube ich jetzt nicht. Ich glaube das nicht.
Ich bin da voll von überzeugt, weil ich einfach in meinem Leben, um diese Position, die ich erreicht habe, zu erreichen, musste ich rational sein. Und sonst wäre ich nicht glaubwürdig gewesen. Auch vor Jugendlichen und Erwachsenen, mit denen ich Politik unterrichtet habe, Wirtschaft unterrichtet habe. Ich konnte mir solche Naivvorstellungen, die der Mensch mal als wie so eine Märchenwelt erfunden hat für sich, um dann in dieser Märchenwelt zu leben und die dann Großfürsten und andere Herrscher für sich genutzt haben, um das Volk in Einklang zu bringen mit ihm, wo er als weltliches Bindungsglied zum Himmel dann da stand, von Daniel angefangen.
Siegfried holt aus, ist bald einmal quer durch die Geschichte und zurück. Ich merke, wie ich ungeduldig werde, aber Ungeduld, das merke ich auch, das führt zu gar nichts. Es ist nicht wie im Supermarkt. Einmal Familiengeschichte bitte, gut sortiert und bitte nur die nützlichen Informationen in eine Extratüte.
Wie findest du denn seine Theorie, dass Familie eigentlich nur ein Zufallsprodukt ist? Das klingt ja auch für mich ein bisschen hart.
Das macht mich schon auch traurig. Also ich wusste gar nicht, wie ich da reagieren sollte. So als hätte unsere Familie nicht mal durch die Jahre hinweg versuchen können, einander näher zu sein oder liebevoller oder verstehender miteinander umzugehen. Und ich hatte das Gefühl, das kann ich so nicht stehen lassen.
Also ich will es nur verstehen. Ja, ich frage das alles nur, um das zu verstehen. Ihr habt so krasse Dinge erlebt, dass ihr einfach das Gefühl habt, wenn ihr mit eurer Familie zusammen seid, dass man dann an so schlimme Dinge denkt, dass man da lieber nicht drüber nachdenken möchte und deshalb habt ihr alle nicht so viel miteinander zu tun?
Dass sie immer noch aufeinander losgehen können, über Kleinigkeiten aufgeregt, wo man so viel miteinander durchlitten hat. Also das ist immer noch möglich. Erschreckend.
Das erschreckt dich.
Das erschreckt mich, ja.
Ich lese gerade das Buch von Alexandra Senft, Schweigen tut weh. Darin geht es um die Suche nach ihrem Großvater, Hans Ludin, SA-Mann und Hitlers Gesandter dann in der Slowakei und der dann dafür auch verantwortlich für die Judendeportation war. Das ist ein ziemlich bekanntes Buch, wenn man sich, glaube ich, mit Täterbiografien oder auch mit Enkelgenerationen beschäftigt, die sich damit beschäftigen. Und da kommt so eine Stelle vor, die total gut auf meine Familie passt. Alexandra Senft erzählt nämlich da über ihre Mutter und deren Geschwister, wie sie sich oft über Nichtigkeiten total zerstreiten. Und sie zitiert da aus dem Buch Der Jüngling von Dostojewski, der genau dieses Verhalten auch beschrieben hat. Und er beschreibt das so: Es ist erstaunlich, wie viele nebensächliche Gedanken in einem auftauchen können, gerade wenn man durch irgendeine furchtbare Nachricht ganz erschüttert ist, die, wie man eigentlich meinen sollte, alle anderen Gefühle ersticken und alle nebensächlichen Gedanken verscheuchen müsste, besonders die kleinlichen. Aber gerade die sind dann die zudringlichsten. Das passt total bei uns. Meine Mutter hat die Ellbogen auf den Tisch gelegt. Anscheinend will sie das auch nicht so stehen lassen.
Also erstmal möchte ich zu mir sagen, dass ich mein Leben gemeistert habe mit Emotionen. Ich weiß heute, wer ich bin, wie ich ticke, aber ich möchte immer noch mehr wissen, auch mit meinem Umfeld klarzukommen und die stehen lassen und nicht in B und Verurteilen gehen, sondern einfach sagen, hey, die sind so.
Aber es ist ja dann immer so, dass man immer Acht haben muss voreinander, oder? Also ist so meine...
Ja. Aber auch für jeden anderen Menschen auch, dass man ihn richtig behandelt und sich selber und so weiter. Das bleibt eine Lebensaufgabe auch. Die Leute nach dem Krieg wurden gefragt, was sie denn da so alles mitschleppen in sich. Und sie haben es verdrängt. Aber die Gefahr ist, dass sie das trotzdem in die nächste Generation mit reingeben.
Ja, ja, das erzählt sie automatisch.
Weil Emotionalen schon vom Mutterleib her auch übertragen werden, das weiß man heute. Das heißt, es ist schon sinnvoll, das mal anzugehen und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Tschüss. Auch wenn man meint, es belastet einem nicht, weil man sonst erfolgreich ist. Du hast jetzt an solchen Beispielen die Vielfalt menschlichen Lebens mit seinem Leiden erfahren. Und wir träumen immer von einer heilen Welt, okay, und versuchen, die uns auch vorzumachen, die es in Wirklichkeit wohl kaum gibt.
Genau.
Ja, das war dann auch das Schlusswort des Gesprächs. Es wurde noch ein bisschen geweint, aber auch gelacht. Aber das war's.
Und wie ging es dir dann zum Schluss damit?
Ich hatte das Gefühl, ich habe einen riesigen Stein im Kopf. Und auch das hinter diesen Floskeln von der war ein Rittmeister und reichem Söhnchen, ein Nichtsnutz, der nicht in den Krieg musste, die ja alle meine Kindheit begleitet haben, dass sich da so Abgründe auftun. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch mehr Verständnis für meine Familie, dass die nicht mehr an diese Zeit erinnert werden möchten. Und das kann man auch total gut verstehen, finde ich. Und vermutlich hätte ich mich auch besser vorbereiten müssen, was da kommen kann, was das auch für mich bedeutet.
Genau darum soll es dann in 2 Wochen bei unserer nächsten Folge gehen. Wir wollen dann mit der Biografieforscherin Gabriele Rosenthal sprechen, wie man so ein Gespräch vorbereiten sollte, wie das, ob es so ein paar Kniffe und Tricks gibt, wie man so ein Gespräch dann vielleicht doch ganz gut führen kann. Das ist ja nicht so einfach, wie wir gerade heute von dir gehört haben.
Wenn Sie in einem Gespräch sich sehr auf den anderen einlassen und versuchen, den zu verstehen und zuhören, dann sind sie gar nicht so stark bei den eigenen Emotionen. Die kommen in der Regel erst nach dem Gespräch.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr reinhört und auch Lust habt, uns eure Geschichten zu erzählen. Einige von euch haben sich nämlich schon gemeldet und darüber sprechen wir dann auch nächste Woche. Unseren Kontakt auf jeden Fall findet ihr auf unserer Webseite gesternistjetzt.de. Ein großes Dankeschön geht auch nochmal an Sören Brinkmann, der meinen Großvater Joachim gesprochen hat, und an Sonja Ernst, die ihre Stimme meiner Großmutter geliehen hat.
Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns in der Podcast-App eurer Wahl abonniert. Bei einem Abo lädt der Podcast-Player dann nämlich automatisch die nächste Folge auf euer Endgerät. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und bei iTunes bewertet, denn das vergrößert die Chance, dass uns auch andere Interessierte finden. Macht's gut und bis bald.
Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Livlin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiter verbreitet. Die Bedingungen dafür: der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.